Ihr Lieben, ich grüße euch, ganz, ganz liebe Grüße auch an unsere Familie zu Hause, an unsere Kids. Ganz, ganz liebe Grüße an meine Eltern, die in dieser Woche und in zwei Wochen, fast zwei Wochen, auf unsere Kinder aufpassen. Vielen Dank an jeden, der heute gekommen ist. Nicht, weil wir hier sind, sondern weil du Gottes Wort hören möchtest. Und ganz besonders grüße ich eine Familie. Klaus, du hast jemanden mitgebracht. Ich bin schon länger nicht hier gewesen. Und ich versuche immer dann die Leute, die neu sind, einfach mal, oder die ich gar nicht kenne, einfach besonders zu begrüßen. Und das erinnert mich an eine Situation, als wir in Spanien angekommen sind, wo man einfach nur irgendwo hingeht und man versteht nur Bahnhof, man versteht nichts. Und das ist voll schwer, dann irgendwas zu folgen und so tun, als ob man einfach dabei ist. Und das ist voll schwer. Deswegen ganz, ganz liebe Grüße an jeden, der mich heute vielleicht nicht verstehen wird, vielleicht weil ich ein paar spanische Gedanken habe. Es ist im Moment so ein Durcheinander in unserem Kopf. Aber das Thema, was ich heute habe, ist ganz, ganz entscheidend, was uns mit meiner Frau seit einem halben Jahr bewegt. Und wo wir sagen, wir sind da noch nicht durch, aber dass wir das ganz besonders erlebt haben, deswegen brennt uns das auch auf dem Herzen. Und ich weiß nicht, ob du das Thema gelesen hast, vielleicht können wir die Präsentation starten. Vergeben ist keine Option. Stimmt das oder stimmt es nicht? Vergeben ist keine Option. Wir haben gelernt, letzte Woche, meine Frau und ich waren auf so einem Seminar, war sehr viel Eigenarbeit und man musste sich überprüfen mit allen Dingen, die man sich so im Leben oder wo man sich im Leben irgendwo festgelegt hat. Deswegen frage ich dich, ist diese Aussage deine Überzeugung? Eine Grundüberzeugung ist eine Aussage, ich definiere das mal oder ich habe das mal hingeschrieben, eine Grundüberzeugung ist eine feste Überzeugung, die unser Verhalten beständig begründet und motiviert. Ich will dir mal ein Beispiel geben. Wenn du denkst oder wenn deine Grundüberzeugung ist, dass Sport immens wichtig ist für dein Leben und du jeden Abend wach wirst auf der Couch eingeschlafen von einer Chipstüte, dann sage ich, die Überzeugung ist an sich nicht verkehrt, aber es ist nicht deine. Weil wenn es deine wäre, würdest du nämlich laufen gehen. Okay? Vielleicht das Ganze deutlicher zu machen. Wenn du sagst, dass du an Gott glaubst und es sich aber nicht in deinem Leben zeigt, dann ist vielleicht deine Grundüberzeugung, dass es einen Gott gibt, aber es ist egal, was der Gott gesagt hat, weil du lebst nicht nach dem, was er dir sagte. Du hast vielleicht viele Überzeugungen von deinen Eltern übernommen, vielleicht aus der Schule, weil sie einfach fromm klingen. Ja, es ist voll wichtig, dass man armen Leuten helfen muss. Und wenn ich dich jetzt frage, wann hast du zum letzten Mal ein Brot geteilt und du das mir nicht sagen kannst, dann ist es nicht deine Grundüberzeugung. Hört sich aber fromm an. Und im Verlauf der Predigt möchte ich einfach, oder hoffe ich, dass wir diese Grundüberzeugung einfach prüfen, ob Vergebung keine Option ist. Wir hatten in der letzten Woche einen Leitvers und dieser Leitvers hat uns geprägt. Wir haben jeden Morgen damit gestartet, zwischendurch immer wieder gelesen, wo es darum ging. Ich lese ihn laut vor, Kolosser 3. So zieht nun an, als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Ertragt einander und vergebt einander, wenn einer gegen den anderen zu klagen hat. Gleich wie Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Unser Vers steht im Kolosserbrief. Ich hatte gestern einen Austausch mit Henry, er sagte, der Kolosserbrief ist ihm angedacht in der Gemeinde Marienheide. Ich will nicht zu viel erzählen, aber als Paulus diesen Brief schreibt, er sitzt im Gefängnis. Und er sitzt nicht im Gefängnis, weil seine Grundüberzeugung ist, dass es ganz cool ist, auf andere Kosten einfach geregelte Mahlzeiten zu bekommen, nicht arbeiten zu müssen. Sondern seine Überzeugung ist, ich muss der Welt das Evangelium erzählen. Und die Konsequenz ist, dass er im Gefängnis dafür sitzt. Nicht, weil er ein Verbrecher ist. Er lebt seine Überzeugung. Paulus beschreibt in diesem Brief das Bild von Jesus Christus, wie Jesus Christus das Ebenbild des unsichtbaren Gottes ist. Gott hat niemand von uns gesehen. Auch wenn Juni gepredigt oder gebetet hat, eben gerade, dass Gott sich in seiner Schöpfung zeigt. Aber Gott haben wir nicht gesehen. Und in dem Brief schreibt Paulus aber, dass Jesus das Bild Gottes ist, das sichtbare Bild Gottes. Er beschreibt in Kapitel 1 schon, dieser Jesus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über aller Schöpfung ist. Denn in ihm ist erschaffen worden, was im Himmel und auf Erden ist. Der Grundstein. Jesus ist das Zentrum. Und er macht das ganz, ganz bildhaft. Wir können es erkennen und uns besser vorstellen. Es ist gewaltig. Es gibt so viel, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Götter diese Menschen sich erschaffen haben, erdacht haben, definiert haben, beschrieben haben. Es gibt aber einen einzigen, der geworden ist wie du nicht. Das ist der Jesus. Und das ist der Unterschied, das ist alles Entscheidende. Und Paulus beschreibt auch Jesus als den Kopf von irgendwas. Und jeder von uns, ich bin froh, dass alle Köpfe noch oben sind, jeder kennt die Funktion von einem Kopf. Der ist entscheidend, mit dem kann ich alles steuern und lenken. Und Paulus nutzt dieses Bild und sagt, es gibt Jesus diesen Kopf, das Haupt, das ist ein alter Begriff, nutzen wir heute nicht mehr so viel. Aber es ist das Haupt. Und dann gibt es aber noch den Körper, das ist der Rest von dem Ganzen, der unten drunter mit der Erde verbunden ist. Und da sind wir froh, dass wir Arme haben und Füße. Und wir haben im Seminar gelernt, das hat einen Grund, dass du nur einen Mund hast und nicht zwei. Aber wir haben zwei Ohren und nicht nur ein Ohr. Und wir können die Augen zumachen, das Ohr aber nicht. Irgendwie freue ich mich, dass du heute nicht weglaufen kannst, dann kann Gott einfach zu dir sprechen. Aber vorher hat er zu mir gesprochen. Und ich konnte mein Ohr nicht zumachen. Und ich habe große Ohren, da kommt viel rein. Und wir wissen, wie so wichtig so ein Körper ist. Und wir freuen uns, wenn alles richtig ist, dass die Arme in der Luft hängen und nicht die Beine. Das passt alles zusammen, ihr Lieben. Es ist alles zusammen und macht Sinn, wenn wir einen Kopf haben und der Rest dazugehört. Und der Rest vom Körper, das sind die Gläubigen, das sind Menschen, die an Jesus Christus glauben und die haben eine Funktion. Die haben jeder seine Aufgabe, seine Rolle. Und Paulus nutzt dieses Bild und da kann man sich das besser vorstellen. Du hast deinen Platz, ich habe meinen Platz. Du hast deine Aufgaben, so wie der Arm seine Aufgaben hat und der Fuß. Lass uns mal die Verse einfach mal gezielt anschauen, was Paulus hier beschreibt. Stoppt vielleicht, genau. Paulus ruft auf, so zieht nun an. So zieht nun an. Das kann man sich gut vorstellen, denn wenn wir alle morgens an den Schrank gehen, wir wollen irgendwo hinfahren oder zur Schule, egal was, wir überlegen, was wir anziehen. Das ist ganz praktisch. So zieht nun an. Und das liest sich für mich wie eine Konsequenz von etwas, was passiert ist. So zieht nun an. Also irgendwas ist vorgefallen oder er stellt was in den Raum, das ist passiert, so tut das. Das heißt, es folgt irgendwas, es ist irgendwas vorher geschehen. Und Paulus beschreibt, dass wir Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte sind. Und vielleicht kommt es dir vor, dass du vielleicht denkst, okay, ich habe mit den ganzen Gläubigen wirklich nichts zu tun, ich bin hier, weil meine Eltern mich hergeschleppt haben. Ja, Paulus schreibt hier an Gläubige, an Menschen, die das glauben, was sie eben gezeigt haben, dass sie mit Jesus verbunden sind. Aber vielleicht bist du auch hier, der damit nichts zu tun hat und ich möchte gerne, dass du die doch die Zeit nimmst und am Ende dir ein Bild machst, weil am Ende betrifft es dich, denn du sitzt zwischen den Gläubigen und guckst, was die machen. Und genauso für uns Gläubige, was wir machen. Wir sind Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Das ist eine Bezeichnung, gewaltig, oder? Wir sind was Besonderes, könnte man meinen. Und ich rede nicht von Arroganz. Denn das, was Paulus hier beschreibt, hat Gott gemacht. Da gab es uns gar nicht. Da waren wir die dreckigsten Sünder der Welt. Da hat Gott uns auserwählt. Er hat Jesus bestimmt. Jonas hat die Geschichte sehr gut geschildert. Bis Jesus kam, ist schon so viel Blödsinn passiert. Und das wusste Gott. Er hat einen Ausweg geschaffen. Und die Gemeinde, du und ich, sind ein Teil dieser Idee, dieses Körpers. Wir sind Heilige, weil die Gemeinde hat eine besondere Stellung und das beschreibt Paulus auch in seinen Briefen, ist nicht das Thema, aber wir sind ein Bild, die Gläubigen sind ein Bild für etwas. Wir sind als Gemeinde heilig, wir sind abgesondert. Nicht, weil ich besser bin, auf gar keinen Fall. Weil Gott eine geniale Idee hatte, trennt er irgendwas. So wie auch damals nicht jeder opfern durfte. Es gab für Dinge bestimmte Menschen, die das getan haben, die wohin durften. Wir sind geliebt. Ich versuche mal einen Vers zu lesen aus Epheser 5. Werdet nun Gottes Nachahmer als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat. Als ich diesen Vers gelesen habe, ich wusste mir, ja, was würde Jesus machen, macht das auch, aber werdet Gottes Nachahmer. Das ist schon eine Stufe höher. Alle Gläubigen sind Gottes geliebte Kinder. Kann man sich manchmal schwer vorstellen, oder? Wenn man zum Gottesdienst geht und oder Straßengläubige trifft und sagt, boah, man muss Jesus schon viel Liebe haben, um den Typen zu lieben, oder? Es betrifft einfach jeden. Jeden Gläubigen betrifft dieser Brief. Heilige, auserwählte, geliebte Kinder. Und somit haben diese Verse, die ich gelesen habe, eine Aussage, eine Aufgabe für dich. So zieht nun an, das haben wir gelesen. So zieht nun an als Gottes Auserwählte, Heilige und Geliebte. Und er nennt einige Begriffe. Kann man das erkennen? Herzliches Erbarmen anzuziehen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Langmut. Und dahinter sind so ganz kurze Erklärungen. Das ist eigentlich noch deutlicher, es geht viel tiefer. Dafür reicht der Platz gar nicht aus. Es gibt 5 Eigenschaften. Jetzt kannst du schauen, ob du alle 5 besitzt, aber ich schaue auf mich. Und ganz oft merken wir, boah, das Kleidungsstück habe ich heute im Schrank gelassen. Uff. Und das ist, wenn das alles wäre, aber es gibt ja noch die Aufforderung, etwas zu tun, nämlich 3 Dinge. Ertragt einander, vergebt einander und die Liebe anzuziehen, die das Ganze quasi schnürt. Und wenn ich jetzt nochmal wiederhole, wir sollen Gottes Nachahmer sein, dann ist das ein hartes Stück Aufgabe. Einander ertragen, das ist das, also das ist hart. Und vielleicht ein kleiner Einschub. Ich weiß, wenn wir in Spanien sind, es gibt Gemeinden, da geht der Gottesdienst schon los und mittendrin, dann gibt es eine Pause, wo man dann alle bittet, sich aufzustehen und dann nochmal nach links und rechts zu gucken und dem anderen Hallo zu sagen. Und das ist durchaus normal, dass man 2, 3 Reihen weitergeht und alles normal umarmt. Und vielleicht hoffst du, dass ich das jetzt nicht sage, dass du, vielleicht ist es auch ein Grund, dass du sitzt, wo du sitzt und nicht mit dem Nächsten, mit dem anderen. Weil wir suchen uns die Plätze schon aus. Ertragt einander heißt auszuhalten, anzunehmen. Ertragen hat mit Geduld zu tun. Und das bedeutet auch lange, Langmut, lang anhaltende Geduld. Das fällt mir persönlich sehr, sehr schwer. Und umso dankbar bin ich, dass meine Frau mit mir lange Geduld hat. Ja. Denn die Geduld ist ein Teil der Liebe. Die Liebe ist langmütig. Und es gibt Ehepaare, die sind, was weiß ich, 60, 70 Jahre verheiratet. Da hat man schon mal Geduld. Muss man haben, sonst kommt man nicht auf die lange Zeit. Da spielt alles mit rein. Geduld bedeutet aber nicht, dass wir das nicht korrigieren dürfen oder müssen. Aber es gibt Dinge, die muss ich korrigieren, die Gott aber genauso wichtig findet. Aber wenn mein Ehepartner oder wenn meine Frau sich an meinen Sachen stört, ich höre einfach eine andere Musik wie sie. Das kann ich nicht einfach ändern. Wenn ich Suppe nicht mag, sondern lieber Pommes, dann musst du mich nicht verbiegen. Aber es gibt Dinge, die sind wichtig anzusprechen. Und es gibt auch Dinge, die kann man stehen lassen. Ertragt einander. Es ist völlig in Ordnung, dass du Suppe isst. Aber du musst mich nicht einladen, wenn du Suppe machst. Ich komme, wenn du Pommes machst. Aber Liebe ist auch, wenn du Suppe machst, esse ich deine Suppe. Aber ich schreibe dir nicht vor, Pommes zu machen. Und ihr versteht das Bild. Also es gibt diese Spannungen, es gibt diese Verschiedenheiten. Das ist gut, weil der Arm ist nicht das gleiche wie der Fuß. Das ist völlig in Ordnung. Was wir nicht dürfen, wir dürfen nicht über die Motivation der anderen urteilen. Über deine Beweggründe. Ich darf nicht urteilen, weil ich nicht weiß, was in dir drinnen vorgeht. Warum du das machst, was du machst. Deswegen ist das ganz wichtig, dass wir einander ertragen sollen. Denn jeder hat seine Überzeugung, die er lebt, wie er was macht. Und ihr Lieben, wenn die Bibel das nicht verurteilt, dann ertragen wir einander. Nur weil es mir nicht passt, heißt das nicht, dass es Gott nicht passt. Aber es geht weiter. Paulus schreibt, vergebt einander, wenn wir was zu klagen haben. Das heißt, er setzt voraus, dass in diesem Raum auch Menschen sind, die einander so aufregen und dass wir Grund haben, uns aufzuregen, aber wir sollen vergeben. Und das ist, jetzt ist deine Grundüberzeugung, ist Vergeben keine Option? Und ich nutze gerne das Bild vom Schaf. Und vielleicht habt ihr noch die Predigten im Ohr, bevor wir nach Spanien gezogen sind. Das war meine letzte Predigt hier. Es ging um Schafe. Und das ist ein tolles Bild, solange die weiß sind. Ein tolles Bild. Wenn die geboren sind, wie niedlich und süß. Und im Stall voller Schafe kommt es vor, dass ein Schaf sein Geschäft macht auf dem Platz vom anderen Schaf. Ist das richtig? Ist das gut? Nein. Kommt das vor? Ja. Ob es dir gefällt? Nein. Ob du es vergeben sollst? Ja. Ob das Schaf das wieder macht? Ja. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie euch Gott vergeben hat in Christus. Vergebt einander, das ist keine Option, ihr Lieben. Möchte ich vergeben? Nein. Muss ich vergeben? Ja. Deswegen betone ich das nochmal, vergeben ist keine Option.
Kannst du mir erklären, was Option ist? Ich verstehe den Begriff vergeben ist Option. Was heißt das Option? Ich verstehe das nicht.
Sehr gut, danke Petra. Wenn du etwas aussuchen kannst, ich kaufe das Auto in der roten Farbe oder das Auto in der blauen Farbe, hast du die Auswahl. Das ist deine Option, die Farbe zu wählen. Wenn mir einer was antut, und ich komme vorbei und ziehe den Stuhl weg, wenn du stehst, und setz dich hin und fliegst hin. Hast du eine Option, mir zu vergeben oder nicht zu vergeben? Du kannst es dir aussuchen. Du kannst es blöd finden und sagst, ich vergebe dir nicht. Es ist eine Option, aber am Ende ist Vergeben keine Option, wenn ich den Vers lese, wo Gott sagt, Petra, du musst den blöden Jakob vergeben. Du kannst es dir nicht aussuchen, es ist ein Gebot. Es ist ein Wortspiel. Aber ihr Lieben, das sagt Gott mir in einem Kontext von anderen Gläubigen. Es kommt vor, ich hoffe nicht, dass ihr euch die Stühle wegzieht, aber es kommt vor, dass ihr andere Dinge macht. Und deine Geschwister fallen auf die Schnute. Matthäus 6, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater euch auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen ihre Verfehlungen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Petra, würdest du mir vergeben, wenn ich den Stuhl wegziehe?
Ja, ich liebe dich.
Du liebst mich. Das ist gut. Ich komme gleich zu dir. Lieben, wir lachen drüber. Aber das Nicht-Vergeben hat eine Konsequenz. Das ist uns das bewusst. Wir kommen da gleich zu. Aber was ist Vergebung? Ist volle Verzeihung für ein Vergehen, für eine Schuld ohne Forderung zu stellen. Das ist ein Punkt der Vergebung, die von dir ausgeht. Vergebung heißt, jeglichen Anspruch aufzugeben. Wenn du mir vergibst, Petra, und wir gehen auseinander und du gehst dann zur Polizei und forderst Schmerzensgeld, dann ist das nicht Vergebung. Auch wenn ich das einsehen würde, weil Schmerz kann auch später auftreten. Ja, Vergleiche können schon mal hinken. Aber zu verstehen, Vergebung heißt, aufhören, Wut, Groll und Verbitterung zu haben, aufzubewahren. Ja, ich vergebe dir und zu Hause könnte ich immer noch. Es ist nicht Vergebung. Ihr Lieben, meine Frau und ich haben diesen Prozess und wir stehen auf unterschiedlichen Stufen. Jesus sagt seinen Jüngern, ey Leute, 7 mal 70 vergeben. Wisst ihr, wie viel das ist? 7 mal 70 Mal. Das ist so viel Zeit hätte ich gar nicht, dir die Stuhl, ich könnte dir 490 Mal den Stuhl, so viel Zeit hätte ich gar nicht, ich würde das gar nicht schaffen. Das ist also viel, viel mehr als, also grundsätzlich, das ist keine Option, das ist eine Aufforderung. Wisst ihr, wenn wir nicht vergeben, hat das Konsequenzen. Und wir hatten das jetzt, das ist nicht meine Ausarbeitung, aber diese Punkte, die habe ich für mich geprüft. Nicht vergeben oder Nichtvergebung hat Folgen, Konsequenzen, geistliche Folgen. Wenn du als gläubiger Mensch nicht vergibst, zerstörst du dein Wachstum. Du wirst nicht wachsen, nicht reifen. Gott kann dich gar nicht gebrauchen. Du kannst die Bibel gar nicht lesen, weil du ständig in einem Kampf, in einer Spannung steckst. Du hast emotionale Folgen. Hatte ich schon genannt. Hass, Wut, Verbitterung. Du bist ständig am Rödeln. Du kannst nicht schlafen. Du hast Knoten in der Birne. Das macht was mit dir. Es ist ein Kampf. Physisch. Du wirst merken, dass du gesundheitlich abbaust. Das wirst du merken. Dass du Gewicht verlierst. Oder Gewicht zunimmst, weil Schokolade überbrückt, tröstet, Alkohol, Drogen. Du wirst das merken. Und Vergebung zerstört andere, ihr Lieben. Das ist ansteckend. Wenn ich sauer bin und ich treffe jemanden und erzähle ihm alles, er wird genauso sauer. Und das ist ein Ansteckungsprozess. Sehr gefährlich. Aber ich möchte an dieser Stelle auch sagen, dass ich nicht urteile oder ein Level mache oder eine Beurteilung, eine Bewertung von den Anklagen, die du jetzt hast gegen deine Geschwister. Ich möchte es nicht bewerten und sagen, auch deine Geschichte ist zu deiner harmlos oder stärker. Nein, es gibt viele hässliche Dinge, die du erlebt hast in der Gemeinde, im Gemeindekontext. Und ich werde das später noch ein bisschen ausführen. Es gibt viele Dinge, die ich erlebt habe und jeder hat. Paulus sagt das ganz klar, auch wenn ihr Grund zur Anklage habt, er setzt es voraus. Und ich vielleicht nochmal gegenüberstellen, was Vergebung nicht ist. Vielleicht fällt es uns leichter, da uns einzufinden. Vergebung ist nicht Entschuldigung. Das heißt, wenn ich dir vergebe, dass deine Schuld automatisch weg ist. Ich komme gleich drauf. Vergebung heißt nicht vergessen, nicht unbedingt. Vergebung heißt auch nicht unbedingt Versöhnung, auf keinen Fall. Vergebung heißt auch nicht automatisch Heilung. Vergebung heißt nicht Vertrauen. Es braucht Zeit. Vielleicht auch nicht mehr möglich. Vergebung bedeutet nicht das Wegfallen von Konsequenzen. Das heißt, du kannst einem Mörder vergeben, aber er kommt trotzdem ins Gefängnis, weil die Schuld muss abgetragen werden. Wenn jemand dir dein Auto zerbeult, du kannst ihm gerne vergeben. Das ist deine Art, damit umzugehen, dass du nicht sauer bist, nicht wütend, aber seine Versicherung mit den Schaden übernehmen müssen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber im gläubigen Kontext ist das ganz oft so, wenn wir uns vergeben, da sind viele Dinge einfach unter dem Teppich gekehrt. Ist ja vergeben. Aber die Sachen unter dem Teppich liegen da und die liegen und liegen und liegen. Ihr Lieben, es ist viel, viel tiefer, deswegen kann ich nicht alle Aspekte einfach berichten. Aber ein Mörder kann auch mal länger sitzen als nur eine Woche. Lange sitzen. Es gibt für Dinge einfach bestimmte Fristen. Und er trägt die Schuld ab, obwohl ich ihm vergeben habe zum Beispiel. Und das heißt nicht, dass der Schmerz aufhört, denn es ist jemand, wir haben einen Verlust, der Schmerz geht weiter. Aber was aufhört, ist meine Wut, mein Hass auf diesen Menschen. Und dann kann ich geistlich wachsen. Lieben, Vergebung ist keine Option, ist eine Aufforderung. Und ich rede in erster Linie zu mir, ihr Lieben. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Reicht Gottes Liebe für Schuld aus? Für die ganze Welt hat Gott seinen Sohn auf die Erde geschickt. Reicht seine Liebe aus? Ich möchte einen Bibeltext lesen, der das beschreibt. Jesaja 53, verachtet war er und verlassen von den Menschen. Hier geht es um Jesus. Okay? Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unseren Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf alle unsere Schuld auf ihn. Nochmal, ich möchte diesen Vers nicht ausnutzen, um über deine Klagen zu bewerten. Vielleicht hast du allen Grund zur Klage, aber ich möchte an dieser Stelle deinen Blick weg von den Menschen richten, gegen die du klagen dürftest, hin zu Jesus am Kreuz. Und diese Sachen, die da beschrieben sind, damit, also ich habe als Mann Probleme, so Gefühle einfach zu analysieren. Und wenn ich lese, da hat einer Schmerzen, ja, was macht ein Vater? Junge, steh auf und kannst weiterspielen. Also ich habe ein Problem, Gefühle zu verstehen. Und das haben wir so bewusst. Und wenn man liest, ein Mann der Schmerzen, was bedeutet das? Und Schmerzen haben einen Grund, die kommen von irgendwoher. Das ist bei jedem verschieden. Bei dem einen hilft ein Pflaster. Bei dem anderen musst du 3-4 Jahre investieren, dass er überhaupt wieder Gläubige sehen möchte. Ihr Lieben, das gibt es. Und Jesus hängt am Kreuz und er ist verraten von einem seiner Kumpels. Wie asozial ist das, bitteschön? Er ist verurteilt worden und er hat nichts Böses getan. Er wird verurteilt zum Tod. Sie spucken ihn an, sie schlagen ihn. Und er ist noch nicht mal tot und die diskutieren schon, wer seine Klamotten kriegt. Und Jesus sieht das, er hängt am Kreuz hinter denen. Und wie asozial, bitteschön, ist das? Was ist das für eine Verachtung? Und Jesus hängt wehrlos, ohnmächtig. Du kannst nichts an der Situation ändern. Du kriegst einen auf die Mütze, einen nach dem anderen. Und du hast Grund zur Anklage, aber richte deinen Blick auf Jesus. Wer dürfte den Menschen anklagen, wenn nicht dieser Jesus? Und was sagte Jesus, während er da am Kreuz hing? Ich möchte es einmal zitieren. Er hat vieles gesprochen, aber eins ist mir besonders hängen geblieben. Vater, vergib ihnen. Und Und Jesus ist der Maßstab. Wenn ich eine Klage habe, muss ich auf Jesus schauen. Das ist der Maßstab. Vergib ihnen. Vielleicht überlegst du jetzt, und ich habe ja Dinge aufgeschrieben, ich kann nicht in dein Herz schauen. Das möchte ich an dieser Stelle auch nicht. Ich habe mein Herz geprüft. Aber dennoch möchte ich einfach ein paar Dinge nennen, die dir passieren könnten. Vielleicht auch schon passiert sind. Vielleicht auch die du erlebt hast, ohne das jetzt zu werten. Missbrauch. Schläge. Bist du als Kind verprügelt worden? Körperliche Gewalt, Unterdrückung. Wurdest du in der Schule ausgegrenzt? Wurdest du ausgelacht in der Schule? Wurdest du betrogen? Wurdest du angelogen? Hat man dir Liebe entzogen? Hat das gereicht in deinem Leben, was du gemacht hast? Oder hat der Vater immer gesagt, ja, könnte man besser machen? Ist okay, aber könnte man besser machen? Vielleicht bist du am Ende. Vielleicht bist du ausgezogen. Du hast deine eigene Familie und hast immer noch diesen Groll, diesen Wut vielleicht auf deine Eltern, was die alles falsch gemacht haben. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht kannst du jetzt deine Grundüberzeugung einfach in Relation zu Jesus sehen, ob Vergebung keine Option ist oder eine Notwendigkeit. Ihr Lieben, das hat mich gepackt, als wir mit einer Frau einfach da saßen und wir sind gefordert, die Dinge zu benennen. Ihr Lieben, ich kann nicht über Gefühle sprechen. Ich bin im Elternhaus aufgewachsen mit 5 Brüdern. Wenn wir Probleme haben, dann haben wir uns einfach geboxt, dann war das Ding durch. Und danke an meine Mutter, die sehr viel investiert hat. Und dennoch gibt es Dinge, wo wir sagen können, unsere Eltern haben das nicht richtig gemacht. Und ja, du kannst es mitschleppen in deine Ehe, in deine Beziehung. Du benimmst die Dinge, die falsch waren. Und du bist wütend und machst das Gleiche. Aber hey, vergeben ist keine Option. Es ist eine Notwendigkeit, dass du frei wirst. Und du kämpfst heute mit einer Entscheidung, vielleicht deinem Partner zu vergeben. Vielleicht wohnt ihr gar nicht mehr zusammen. Oder ihr wohnt zusammen, aber ihr seid eigentlich getrennt. Vielleicht denkst du, boah, ich setze mich in den Gottesdienst einfach hinten hin, weil hier vorne, vielleicht Jakob, geht dir dermaßen auf den Keks, dass du mir nicht vergeben kannst. Und ich bitte bei dir um Vergebung. Komm zu mir. Und sag mir das. Deine Entscheidung ist, zu vergeben, auch wenn der andere nicht kommt. Der es gar nicht weiß, dass du ein Problem mit ihm hast. Schütz dich selber. Weißt du warum? Weil du es wert bist. Du bist es wert, dass du dein Leben nicht kaputt machst mit Fehlern von anderen. Du bist es wert. Warum? Weil wenn du vergibst, darfst du wachsen. Du lebst dein Leben weiter und du hast einen Wert im Leben. Du bestimmst ihn nicht von dem, was dir zugetan worden ist, sondern du hast deine Chance, dein Leben zu leben. Ihr Lieben, ich habe gesagt, dass Schuld nicht einfach entschuldigt ist, dass sie weg ist. Irgendjemand trägt diese Schuld. Irgendjemand hat den Schmerz des Betruges getragen. Irgendjemand hat dafür gelitten, dass jemand einen anderen umgebracht hat. Auch wenn das vergeben ist. Ihr Lieben, auf wen hat Gott die Schuld geworfen? Das haben wir in Jesaja gelesen. Alle unsere Schuld wurde auf Jesus gepackt. So, jetzt fragst du dich, okay, ich glaube nicht an Gott, ich habe damit nichts zu tun. Und du bist verbittert, du bist sauer, du denkst, ich lebe mein Leben. Das holt dich ein. Das holt dich ein. Und allerspätestens, wenn du im nächsten Leben wach wirst, in der Ewigkeit, dann wird dein Päckchen auf dich warten. Weil du glaubst nicht, dass Gott es getan hat. Du machst ihn lächerlich. Du verachtest ihn. Du bist einer, der seine Klamotten geteilt hat. Du willst mit ihm nichts zu tun haben. Und dann kriegst du dein Päckchen in der ganzen Ewigkeit. Und dann hast du ein Problem. Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Genauso, wenn ich dich liebe, sage ich dir die Wahrheit. Nicht, weil ich es weiß, sondern weil Gott mir das gesagt hat. Und es gibt nichts Schlimmeres, als ein Päckchen zu tragen und du wirst wissen, du wirst es nie wieder los. Letzte Woche hat meine Frau und mich extrem, extrem gefordert. Wir waren da mit 16 Teilnehmern. Ich glaube 16, ich bin jetzt nicht sicher, wie das war. Es ist alles vertraut, es ist alles in der Gruppe geblieben. Aber diese Geschichten haben uns gepackt. Da sind Geschichten bei, die könnte ich nicht vergeben. Da müsste ich lange knabbern. Und da sind Menschen, die haben vergeben. Und wir können staunen, was Gott machen kann, dass Menschen frei werden. Du bist es Gott wert. Er ist für jeden ans Kreuz gegangen. Entscheide dich heute ganz bewusst. Formulier deine Glaubensüberzeugung, deine Grundüberzeugung. Ich will allen vergeben. Das hört sich fromm an, aber es wird dein Leben zeigen, ob du das umsetzen möchtest oder auch nicht. Ich möchte gerne für dich beten und vielleicht packt es dich, so wie es mich gepackt hat. Und dann möchte ich dich einfach auch einladen, lauf nicht weg. Solange du das für dich nicht festgemacht hast, meinem Vater zu vergeben, meiner Mutter, vielleicht meinem Ehepartner, meinen Kindern zu vergeben, vielleicht einen Arbeitskollegen, vielleicht auch jetzt neben dem du sitzt, du weißt es am besten, wir mussten uns Dinge aufschreiben, und dann haben wir eine Aufgabenliste. Und dann müssen wir die abarbeiten. Aber in allererster Linie dahin, ans Kreuz. Das ist ein ganz anderer Blickwinkel. Trag es ab. Vergib, ihr Lieben. Und damit spreche ich in erster Linie zu mir. Vergeben. Ich möchte dich einladen, lass uns aufstehen und nimm die Zeit. Dir fallen Namen ein. Ich bin 100% sicher, dir fallen Namen ein, gegen die du zu klagen hast, 100%ig. Lass uns aufstehen.